Hallo und herzlich willkommen. Die Marketing Mastermind Staffel Nummer 4, Episode Nummer 3. Wer die letzten zwei Episoden zugehört hat, der weiß, Andreas und ich, wir haben uns ein bisschen mit dem Thema SEO auseinandergesetzt. Und eigentlich dachten wir, wir kommen da in zwei Episoden durch, aber nein, das sind wir nicht. Wir hatten es schon angekündigt, wir machen heute noch eine Folge. Und natürlich, klar, dann ist natürlich auch Andreas Pfeiffer dabei. Andreas Pfeiffer ist Heldenhelfer und hilft Kunden zu finden, zu begeistern und zu Botschaftern zu machen. Er ist Inhaber der Marketingberatung Die Heldenhelfer und ihr findet ihn unter der gleichnamigen URL dieheldenhelfer.de. Hallo Andreas.
Hallo Stefan, das hast du so schön gesagt.
Ich freue mich.
Da gibt's aber mal ein fettes Lob. Ich freue mich ja auch, wa?
Das war so klar, ohne Haspler.
Ganz wunderbar.
Bin ganz stolz auf dich.
Kannst du sowas zu dir auch sagen?
Auf mich auch. Bitte?
Kannst du sowas zu dir auch sagen?
Ja, das weiß ich nicht. Ich habe es noch nie so richtig geschafft. Ich probiere es mal. Also, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Stefan Bohnitz. Ich bin Berater und Experte für digitale Marketing- und Vertriebsstrategien und bin Inhaber bei focus-e-commerce.de und ihr findet mich auch unter focus-e-commerce.de. Hallo.
Das kommt jetzt überraschend.
Ja, aber es war noch nicht sauber.
Nee, es war auch noch nicht ganz sauber und es war ein bisschen schneller.
Der Firmenname war eine URL gewesen.
Ja,
da müssen wir
da gehen wir nochmal ran. Aber vielleicht können wir ja nochmal was Freundliches über den Norbert sagen, der, wie angekündigt, heute nochmal wieder nicht dabei sein kann. Aber wir denken an ihn. Norbert, wir verdrücken auch mehrere Tränchen, haben wir im Vorfeld schon getan. Und jetzt bekommst du aber wenigstens noch eine kurze Ansage vom Stefan, dass die Menschen da draußen wissen, wer du bist.
So ist es. Normalerweise sind wir nämlich im Dreierteam. Und normalerweise ist mit dabei der Norbert Schuster. Er ist Experte für B2B-Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Und er ist Erfinder der Wasserlochstrategie und Inhaber von Strike2. Und ihr findet ihn unter strike2.de. Aber momentan ist er vor allem Coach, Seminarleiter, Trainer und ist wahnsinnig gut gebucht. Und wir hoffen ja, dass er vielleicht bei der nächsten Episode dabei ist. Aber es wackelt alles noch so ein bisschen. Bin mir noch nicht so sicher, ob wir den Norbert beim nächsten Termin mit reinbekommen. Hängt ein bisschen davon ab, wann wir unseren nächsten Termin hier planen und organisieren können.
Und ob die Deutsche Bahn mitspielt, weil Norbert ist ja überzeugter und an sich auch begeisterter Bahnfahrer. Wenn sie denn fährt und nicht wie letztens ihn irgendwo vor Frankfurt rausschmeißt und Frankfurt ist ja auch noch nicht sein Endziel. Und
wir grüßen ihn einfach mal an dieser Stelle und winken mal und wünschen uns, Norbert, dass du uns in den nächsten Episoden wieder zur Seite stehst.
Genau, weil die Dreifaltigkeit ist nur komplett mit dir.
So, das machen wir jetzt schon so viele Jahre, ne? Ist schon ungewohnt.
Ja, ist schon ungewohnt. Aber du musst halt heute jetzt nur mit mir Vorlieb nehmen. Dafür sind wir bei einem Thema, Stefan, wo wir beide, glaube ich, unheimlich viel sagen können. Also es wird keine Gesprächspausen geben.
Okay, dann legen wir auch ganz schnell los. Wir werden mit Sicherheit wieder überziehen, aber dass wir nicht so sehr überziehen. Unterhalten wir uns mal über das Thema On-Page-Optimierung. Wir haben ja das letzte Mal schon, sag ich mal so, über SEO-Strategien. Wir haben auch über Off-Page gesprochen. Wir haben das Thema KI mit ins Spiel gebracht. Wie kann es KI helfen? Die wird uns hier vielleicht heute in der Episode auch nochmal begleiten. Und dann reden wir über On-Page-Optimierung. Andreas hat das, glaube ich, in der letzten Episode schon angekündigt. Es geht vor allem um das, was wir auf unserer Webseite, nämlich On-Page, tun können. Und ich möchte es vielleicht mal so in zwei Abschnitte untergliedern. Und dann legen wir auch gleich los. On-Page hat für mich nochmal so zwei Unterdisziplinen. Das eine ist dann wirklich On-Page, also auf der Seite, die ich optimieren möchte und ich möchte, dass die rankt. Und dann gibt es natürlich noch On-Page-Optimierung, die komplette Domain betreffen kann. Interne Verlinkungen, Navigation, URL-Struktur. Also die beiden Punkte, so würde ich es gerne nochmal so ein bisschen auseinandernehmen. Aber wir fangen mal vielleicht mit der Seite an, mit dem Text, mit dem Content, der so vor uns liegt. Andreas, was macht man damit?
Also, wir setzen sinnvollerweise, wenn wir SEO jetzt nicht beruflich betreiben, sondern es mal selber versuchen wollen und eigentlich einen anderen Beruf haben, wir setzen unsere Brille ab und setzen die User-Brille auf, nicht die Google-Brille. Warum? Weil Google immer wieder eindringlich sagt, macht eure Webseiten, schreibt eure Texte, sucht eure Fotos so oder nach dem nach der Philosophie aus, was wollt ihr eurem User rüberbringen? Der User kann ja nur alles Mögliche sein, ein zukünftiger Mitarbeiter, ein Lieferant, ein Partner, in der Regel aber ein potenzieller Kunde, der dann irgendwann auch Aufträge bei euch lässt, und dessen Brille sollt ihr aufsetzen. Warum? Weil wir dann in eine andere Perspektive kommen und auch in einen anderen Habitus. Wir sprechen nämlich nicht mehr dann von ich oder wir, sondern wir versuchen, die Nutzenargumentation für den User herauszuarbeiten. Und das zeigt sich in allererster Linie und auch so ziemlich am Anfang für Google im Text. Und ein besonderes Textfragment sind die Überschriften. Und deswegen legen wir bei der On-Page-SEO-Optimierung immer Wert darauf, dass in den Überschriften, die in verschiedene Kategorien eingeteilt sind, die richtigen Keywords kommen, vernünftige Aussagen kommen. Und bitte vermeidet deshalb auf euren Websites, vor allem auf der Homepage, auf der Startseite, diesen Duktus. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir sind ein total qualifizierter Betrieb, machen das mit Leidenschaft. Und dann ist irgendwie schon ganz viel Text weg und kein Mensch weiß, was ihr tut, wer ihr seid. Und das Herzlich Willkommen hat leider auch keinen weitergebracht. Also steigt möglichst schnell ein, und das heißt, die Headline 1, die größte Headline auf der Seite oder die wichtigste Headline, muss man sagen, Kategorie erster Ordnung, die sollte schon mal was Vernünftiges an Nutzenargumentation oder Nutzenversprechen drin haben und das wichtigste Keyword beinhalten. Und dann kommen, wenn ihr wollt, mehrere weitere Headlines, die sollen aber nicht mehr Kategorie 1 sein. Google sagt, schreibt bitte jede Headline der Kategorie 1 nur einmal pro Unterseite rein. Ihr könnt aber beliebig viele Headlines zweiter Ordnung und dritter Ordnung und bei manchen Systemen auch vierter, fünfter, sechster Ordnung unterbringen. Die Baukastensysteme beschränken sich meistens nur auf H1 bis H3. WordPress, glaube ich, hat mal locker H1 bis H6 und meistens braucht man diese ganz kleinen oder nachrangigen Headlines sehr selten, aber ihr könnt sie verwenden und Google liest das auch. Google liest nämlich eure Seite nicht so, wie wir sie als Menschen sehen. Deswegen beurteilt Google auch keine Schönheit der Seite, sondern die lesen das im programmierten Text, also im Quelltext, den wir auch angucken können, meistens nicht so gut verstehen. Und da steht dann halt vor der Headline, H1 ist eröffnet. Dann kommt die Headline und dann kommt ein Schließbefehl. Hiermit wird die H1 wieder geschlossen. Und damit weiß Google ganz genau, welcher Textbestandteil wie formatiert ist.
Darf ich so zwei, drei Sachen ergänzen?
Unbedingt.
Also vielleicht sollte man nochmal dazu sagen, welche Seiten bieten sich denn eigentlich bei meiner Webseite an für eine Optimierung. Ne? Und all das, was Andreas eben erzählt hat, gilt grundsätzlich erstmal für alle HTML-Seiten. Das ist so. In der Optimierung der Praxis würde man sagen, wir lassen die Finger von der Startseite. Die Startseite würden wir nie auf ein bestimmtes Keyword oder auf ein bestimmtes Thema ausrichten. Die Startseite hat so ein bisschen eine andere Bedeutung, als das viele Unterseiten sind, weil sie eigentlich, sag ich mal, so ein bisschen die große Klammer über eure Dienstleistungsangebot ist. Und habt ihr jetzt irgendwie 2, 3, 4, 5 Dienstleistungen im Package, dann würden wir nicht hergehen und die Startseite jetzt für eine dieser Dienstleistungen irgendwie optimieren, sondern das da lasst die Finger davon. Eure Startseite wird sowieso gut gerankt. Die Startseite ist in der Regel unproblematisch. Was ihr schon braucht, ist natürlich, ihr braucht Content irgendwie, ihr braucht auch die Texte. Ihr müsst das, was Andreas eben gesagt hat, bei der Gliederung, das müsst ihr schon auch berücksichtigen, dass es diese Gliederung gibt und dass die auch wichtig ist. Aber ich würde sie nicht inhaltlich zu hart optimieren und zu hart fokussieren. Seiten, die ihr auch ausklammern könnt, sehe ich immer wieder, dass es trotzdem gemacht wird, ist sowas wie Datenschutzseite, Impressumsseite. Ne? Das sind so Seiten, wo wir auch sagen, die bringen im Ranking dann auch nicht viel. Ich kenne auch viele, die schließen die eigentlich komplett vom Ranking aus und sagen, damit wollen wir gar nicht gefunden werden. Also ich glaube, da könnt ihr auch so ein bisschen die Finger von lassen. Es geht, am Ende geht es vor allem, sage ich mal, um die Seiten, die eure Dienstleistung präsentieren. Das sind dann in der ersten, zweiten, dritten Ebene die Unterseiten, die sind. Und vielleicht auch, wenn ihr in irgendeiner Form einen Blog habt, irgendwelche Artikelbeiträge, Magazinbeiträge oder ähnliches, um die geht's letztendlich auch. Wobei man auch hier sagen muss, nicht alle Beiträge, nicht jede Seite muss irgendwie hardcore SEO optimiert werden, sondern auch bei so Magazinseiten, je nachdem auch wie umfangreich und wie viel Content in so einem Magazin irgendwie eingebaut wird, wir machen das zumindest mit Kunden dann so, dass wir sagen, okay, pass auf, dieser Artikel, der ist für uns vor allem SEO relevant und der wird dann auch knallhart optimiert und ein anderer ist eher informativ, wo wir sagen, der hat vielleicht jetzt aber nicht die große SEO-Relevanz, weil er ist auch vom Thema her vielleicht nicht so hundertprozentig zu uns passt. Bei den Überschriften auch noch eine Anmerkung. Genau, also per HTML sind die definiert, die H1 bis zur H6. Wobei man sagen muss, das hat Andreas ja schon gesagt, in der Praxis werden die in der Regel nicht ausgereizt. Ne? Also ich sag mal, wenn ihr eine H2 und vielleicht sogar auch noch eine H3 habt, dann werdet ihr wahrscheinlich schon eine dritte Gliederungsebene haben. Viel tiefer kommt man da gar nicht runter. Das müssen schon sehr extrem Wikipedia-Style-artige Seiten sein, dass man sagt, ich brauche so ein großes Gliederungssystem. Das weiß auch Google und deswegen sind vor allem die Keywords oder die Suchwörter, die ihr in den H1, H2 und H3 reinpackt, die haben eine besondere Relevanz. Und auch hier muss man vielleicht nochmal sagen, dass die H1 nochmal eine ganz besondere Überschrift ist oder eine ganz besondere Gliederungsebene, weil die H1 die Hauptüberschrift eines Dokumentes ist. So, das hat zur Konsequenz, wenn die H1 die Hauptüberschrift eines Dokumentes ist, dass es die auch nur einmal geben darf. Ne? Also ein Dokument hat in der Regel nicht zwei oder drei Hauptüberschriften, sondern hat eine Hauptüberschrift und davon geht auch Google aus. Und Google würde das sehr irritieren, wenn ihr dann sagt, okay, wir machen eine H1 und noch eine H1 und noch eine H1, nur weil sie so schön groß auf dem Bildschirm dann aussieht, sondern konzentriert euch auf die H1, die ist wichtig, was die Inhalte angeht, und dann in der H2 und gegebenenfalls auch in einer H3 auch nochmal Keywords irgendwie mit einzubauen. So, und damit habt ihr eigentlich, sag ich mal, und das ist einer der sehr relevanten SEO-Faktoren in der On-Page-Optimierung schon relativ viel gemacht, wenn ihr sagt, okay, wir haben eine ordentliche Struktur. In den Überschriften wird klar, um was geht's denn in diesem Artikel? Nutzenkommunikation, das, was der Nutzer am Ende gegebenenfalls sucht. Das muss nicht mit dem übereinstimmen, was ihr anbietet. Ne? Oftmals formulieren Menschen in der Suchmaschine ein Problem und suchen dann nach einer Lösung für dieses Problem. Das heißt, dann müsst ihr auch auf dieses Problem optimieren und halt nicht auf eure Dienstleistung an der Stelle.
Da, und das möglichst in der Sprache eurer User, eurer Kundschaft. Wir hatten ja schon in den vergangenen Folgen immer mal das Beispiel mit der Rundfahrgelegenheit oder wie der Schausteller sagt, mit dem Fahrgeschäft. Aber der normale Mensch sagt eben Karussell und dann verwendet auch bitte die Sprache eurer User. Gilt übrigens nicht nur für die Headlines und die Texte, sondern macht euch auch klar, das gilt auch für die Menüführung und verkünstelt euch dann nicht und lebt auch nicht in allgemeinen Plattheiten, sondern sinnvollerweise nennt das Kind dort beim Namen und zwar so, wie die anderen Menschen auch dazu sagen.
Im Grunde geht es am Ende ja darum, dass eine Webseite die Erwartungen des Suchenden in irgendeiner Form erfüllt und befriedigt. Und eigentlich ist es auch das, die ganz große Klammer, die auch Google um das Thema SEO zieht, zu sagen, eure Seite muss relevant sein, sie muss den Erwartungen entsprechen und sie muss in irgendeiner Form eine Lösung für den Nutzer bieten auf Basis der Suchanfrage, die er gestellt hat. So, und das steht immer im Fokus, was das Inhaltliche angeht. Ne? Also werdet ihr jetzt eine Seite machen zu einem bestimmten Suchwort, wo aber der User-Intent, nennt sich das dann im SEO, ein komplett anderer ist, dann werdet ihr mit dieser Seite, egal wie gut ihr die Überschriften habt und egal wie toll die Texte sind, ihr werdet damit niemals nach vorne kommen, wenn sie für den Nutzer einfach keine große Relevanz hat. Die Relevanz von Content steht da immer ganz im Vordergrund. Und ich finde, weiß nicht, ob wir das vielleicht schon in der vorletzten Folge oder sowas mal erwähnt haben. Ich finde, wer sich mit dem Thema SEO beschäftigt, der lernt auch ganz viel über das Texten fürs Internet. Weil natürlich Google keine abstrakten Ideen, Richtlinien und Vorschriften macht, wie wir das machen. Aber die SEO-Regeln sind in der Regel sehr, sehr gute Tipps, die Nutzern einfach das viel einfacher macht, Texte zu antizipieren, zu verarbeiten etc. Also ob wir jetzt diese Gliederungsebene haben, ob wir die Art, wie wir Content schreiben, zum Beispiel auch wie ist der Text gestaltet, ist er aktiv, ist er passiv geschrieben, haben wir lange Sätze, verschachtelte Sätze, haben wir viel Fachjargon etc. mit drin, das alles wird Google sich anschauen, wird sagen, oh, der Text, der ist aber echt kompliziert zu lesen, da muss ich schon doppelter Akademiker sein, um irgendwie diesen Text zu verstehen. Und auch das wird Google berücksichtigen und sagen, okay, der ist für die Masse vielleicht nicht geeignet. Und dann wird er halt auch nicht in den Top Ten gespielt.
So ist es. Und Stefan hat eben nochmal sehr deutlich hervorgehoben, die Gliederung und eine vernünftige Abfolge innerhalb einer Seite, das weiß Google sehr zu schätzen und das weiß der User sehr zu schätzen. Und jetzt stellt euch mal die Titelseite einer Tageszeitung vor. Da gibt es auch nur eine ganz große Überschrift. Da gibt es in der Regel das Logo oder den Namen der Zeitung und dann gibt es mehrere Artikel. Die haben alle eine kleinere, aber eben eigene Überschrift, vielleicht noch eine Unterüberschrift. Dann gibt es so eine Art Einleitung. Da steht schon mal so in Kürze drin, was erwartet dich in diesem einzelnen Artikel. Dann kommen die Texte, die sind möglicherweise nochmal in Abschnitte unterteilt. Und wenn es der Journalist gut oder die Journalistin gut mit dem Leser oder der Leserin gemeint hat, dann gibt es da vielleicht auch nochmal Aufzählungen in Form von Bullet Points oder das Wichtigste auf einen Blick in einem separaten Kasten. Und unten drunter vielleicht in der Zeitung auch ein Hinweis, wo man mehr zu dem Thema erfahren kann. Das ist auf der Webseite typischerweise dann ein Link, der woanders hinführt. Also nehmen wir mal das Beispiel Restaurant und da steht drin, wir haben gerade unsere neue Frühlingskarte entworfen und ins Netz gestellt. Dann macht es Sinn, dass das Wort Frühlingsspeisekarte verlinkt ist mit eurer Speisekarte. Natürlich könnt ihr sagen, ja, der muss doch nur hoch ins Menü gehen und dann auf Restaurant und dann auf den Unterpunkt Essen und Trinken und dann unten drunter gibt es nochmal einen Unterpunkt und da steht doch die Speisekarte. Ja, kann er machen, wird er aber wahrscheinlich nicht tun, weil ihm das viel zu viel Geklicke ist, speziell auf dem Handy. Also denkt an die Menschen, wir sind grundsätzlich eher bequem, Klammer auf, bis hin zu faul, Klammer zu. Macht's den Leuten einfach, wenn ihr die Speisekarte ansprecht, dann verlinkt auch auf die Speisekarte. Und wenn ihr Schrauben und Nägel verkauft, dann eben auf euer Eisenwarensortiment.
Genau, diese interne Verlinkung, wo wir das unterscheiden zur externen Verlinkung, wenn Links von außerhalb kommen, ist das, was Andreas beschrieben hat, dann eine interne Verlinkung, also verlinken innerhalb unserer Webseite, hat aber eine ähnliche Gewichtung wie externe Links, ne? Also Seiten, die wir innerhalb unseres Webauftrittes relativ häufig verlinken, würde Google auch sagen, okay, das sind anscheinend die wichtigeren Seiten, denn irgendwie laufen alle Fäden wieder auf dieser einen Seite zusammen, weil mehrere Seiten, ob das die Navigation ist oder so, wie Andreas eben besprochen hat, aus dem Text heraus einen Link, dann setzen, das sind die sogenannten Anker-Links, nennt man das. Also da wird ein Anker gesetzt auf eine andere Seite. Und da spielt auch der Text, den ihr dort verlinkt, spielt auch eine Rolle. Das ist dann der sogenannte Anker-Text. Und wenn ihr zum Beispiel zu den wollt, dass die Folgeseite, also die Seite mit der Speisekarte, auch zu dem Keyword Speisekarte gerankt wird, dann versucht auch auf der vorherigen Seite das Wort Speisekarte zu erwähnen und das auch zu verlinken. Da merkt man schon, das klingt natürlich vollkommen plausibel, das zu tun. Ich verlinke das Wort Speisekarte mit dem Ziel Speisekarte. Das ist aber nicht in allen Fällen so eindeutig, muss man sagen. Das ist oftmals nicht so eindeutig. Aber das hilft, weil Google dann sagt, okay, wenn hier das Wort Speisekarte verlinkt ist, dann muss wohl auf der Zielseite, auf der nächsten Seite die Speisekarte sein. Und das zählt einfach dann auch für euer Keyword, auf euer Keyword entsprechend mit ein. Und das gilt für alle Links, die ihr innerhalb eures Auftrittes setzt. Also das ist, wenn man dann ein bisschen grundsätzlicher an das Thema SEO rangeht, ist es tatsächlich etwas, was wir auch sehr häufig dann machen, zu sagen, wir schauen mal in die Navigation rein, schauen, was sind dort für Begrifflichkeiten gewählt und sind das eigentlich die Begrifflichkeiten, die wir auch für uns als Suchwörter, als Keywörter identifiziert haben, weil auch das, was wir in der Navigation an Begrifflichkeiten haben, ist auch ein Ankertext. Na, und wenn da jetzt steht, würde im Prinzip unsere Menükarte und wir verlinken aber eigentlich auf die Seite Speisekarte, dann macht es Sinn, gegebenenfalls dort auch Speisekarte abzubilden, weil wir dann plötzlich diesen einen Ankertext ganz, ganz oft haben, nämlich der ist eigentlich auf jeder Seite drauf, auf der auch die Navigation abgebildet ist. Und plötzlich haben wir ganz oft dieses Anker-Keyword Speisekarte mit der entsprechenden Speisekarte auch verlinkt.
Jetzt fragt ihr euch möglicherweise, ja, wie kann man es denn noch machen? Oder konkreter gesagt, wie kann man es denn falsch machen? Ihr kennt sicherlich die Seiten, wo ein kleiner Anreißertext steht, der auf einen entsprechenden Artikel oder eine Unterseite führt. Und dann heißt der Link, auf den ich klicken soll, mehr dazu oder vielleicht nur mehr oder weitere Informationen. Das sind aber alles generische Aussagen. Klar bringt dich der Link dorthin, wo du vermutlich mehr dazu lesen kannst, aber benenne dieses mehr dazu und sag, was erwartet dich da.
Zur Speisekarte.
Und bring dein Keyword unter, ganz genau.
So ist es. Jetzt haben wir ja aber nicht nur Text auf den Seiten, sondern kommen ja gegebenenfalls auch andere Elemente vor. Ne? Also mindestens mal vermute ich mal, dass auf den meisten Seiten hoffentlich auch irgendwie ein paar Bilder mit drauf sind. Andreas, was fällt dir denn noch zum Thema Bilder ein?
Auch da können wir uns wieder ein bisschen an der Tageszeitung orientieren. Dort werden ja in der Regel auch Bilder eingesetzt, bei manchen nicht auf der Startseite, aber in der Regel schon auf den Unterseiten. Und jetzt sieht man da ein Bild und da sieht man, wie ein Mann einer Frau einen Scheck überreicht. Okay, dann weiß ich als Mensch mit Augen, aha, da wird entsprechend ein Scheck überreicht, aber ich weiß weder, wer ist der Mann, wer ist die Frau, warum kriegt die jetzt einen Scheck, in was für einem Zusammenhang ist das? Und üblicherweise bei einer Tageszeitung gibt es dazu eine Bildunterschrift. Und da steht dann da, Herr Müller überreicht Frau Meier vom Kindergarten XY einen Spendenscheck über 800 Euro und der kam aus einer Tombola. Und dann wird in der Regel noch eine Ortschaft genannt und man weiß einfach Bescheid, um was geht es da. Bei einer Tageszeitung oder auch bei einer Zeitschrift sind Bildunterschriften üblich. Auf Webseiten kann man sie einsetzen. Es kommt aber sehr auf den Stil der Webseite an. Es gibt viele Grafikdesignerinnen und Designer, die sagen, das gefällt mir rein optisch nicht mit den Bildunterschriften. Aber wie bekommen wir jetzt trotzdem den Hinweis für Google so unter, dass die trotzdem wissen, was auf dem Bild mit der Scheckübergabe zu sehen ist. Und dafür gibt es ein Feld, das nennt sich Alttext oder Alternativtext. Der Alternativtext ist ursprünglich gedacht gewesen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen. Die benutzen in der Regel einen Screenreader und der Screenreader liest die Seite vor. Und jetzt kommt er an die Stelle, wo das Bild kommt. Und dann fragt der blinde Mensch, was ist auf dem Bild drauf? Und dann zuckt der Screenreader mit den Schultern und sagt, weiß ich nicht, steht nichts. Wenn wir Glück haben, ist der Dateiname hinterlegt. Und wenn der Dateiname hinterlegt ist, dann heißt der hoffentlich nicht IMG 4711, sondern der heißt dann Scheckübergabe Kindergarten in wo auch immer. Der Alternativtext kann sehr viel mehr Text oder Buchstaben beinhalten als der Titel des Bildes, als der Dateiname. Und das sollten wir auch nutzen, weil Google ist natürlich irgendwann drauf gekommen, Mensch, wenn die sich da schon die Mühe machen, für blinde Menschen das Bild zu erklären, damit die es einordnen können, dann können wir das doch auch lesen. Weil KI war damals bei weitem noch nicht so fortgeschritten, dass die Bilder wirklich gut auslesen konnten. Also Google kann schon lang sagen, da ist ein Mann und da ist eine Frau und da sehe ich irgendwie was Großes, das könnte ein Scheck sein. Viel weiter kommen sie ja nicht. Sie kennen Herrn Müller und Frau Meier nicht und den Kindergarten vielleicht auch nicht. Also ist es gut, wenn wir das da reinschreiben und dafür nutzen wir den sogenannten Alternativtext. Der ist im Hintergrund. Kommt jetzt drauf an, was für ein Webseitensystem ihr verwendet, aber in der Bilder, entweder im Bilderpool oder Bilderarchiv gibt es Möglichkeiten, das einzustellen bei den Baukästen, die keinen eigenen Bilderpool haben, sondern wo man Dateien direkt hochlädt, gibt es dann aber einen entsprechenden Button, wo ich diesen Text einfügen kann. Und der kann durchaus 2-3 Sätze umfassen. Das ist jetzt kein sehr begrenztes Feld.
Mhm. Das, was Andreas eben beschrieben hat, er hat ja gesagt, achtet auch auf den Dateinamen. Ne? Also dieser Alttext, das ist keine Alternative zu dem Dateinamen, sondern den Dateinamen bitte trotz allem sprechend irgendwie benennen, weil Google da auch auf den Dateinamen schaut. Was könnte auf dem Bild irgendwie zu sehen sein? Es wird sich vielleicht tatsächlich mit dem Thema KI in Zukunft mehr und mehr erledigen und der Alttext wird immer mehr in den Hintergrund treffen, weil Google sagt, ja, ich weiß inzwischen selber ganz gut, was auf dem Bild zu sehen ist, aber momentan wird er zumindest noch genutzt und momentan hat man die Chance, da noch einzubauen. Aber auch hier, ne, das ist ein Faktor in der SEO-Optimierung, aber es ist tatsächlich auch für Nutzer sehr hilfreich. Andreas hat es gerade gesagt, das eine sind gegebenenfalls Menschen mit Sehbehinderung. Vielleicht habe ich aber auch gerade eine schlechte Internetverbindung und lade keine Bilder oder die Bilder werden nicht nachgeladen. Dann wird zum Beispiel dieser Alttext dann entsprechend auch auf der Webseite angezeigt, was als Alternative, daher kommt das Alt, für das eigentliche Bild. Vielleicht noch 1-2 Ergänzungen, was das Thema Bilder, vielleicht eher technischer Natur, achtet bitte auch, dass die Bilder eine entsprechende Dateigröße haben. Also Google sagt, das ist manchmal gar nicht so einfach, Google sagt so 100 bis 150 Kilobyte, damit können wir leben. Alles, was so drüber geht, finden wir nicht mehr so cool. Ne? Also das hat natürlich was mit den Ladezeiten nachher zu tun, wie schnell so eine Bildseite ist. Aber wenn ich jetzt mal aus so einer Digitalkamera so ein unbearbeitetes Bild einfach mal hochlade, dann bin ich bald nicht bei 100 Kilobyte, sondern bin ich ganz schnell mal da 3, 4, 5, 6, 7, 8 Megabyte für so ein Bild. Und das ist völlig überdimensioniert. Wenn ihr dann euch dieses Bild mal in seiner physischen Größe, also in seiner Pixelgröße anschaut, dann hat das überhaupt nichts mehr mit der Webseite zu tun. Und schon gar nicht mit dem, wie es auf der Webseite nachher angezeigt wird, wo man dann vielleicht irgendwie 300 mal 200 Pixel dann nachher hat. Also achtet da ein bisschen drauf. A, beschneidet das Bild in seinem Ausschnitt, was ihr auch wirklich zeigen wollt. B, skaliert es runter auf Pixelgrößen, die für eure Webseite irgendwie Sinn machen, ne? Und nicht irgendwie 10.000 mal 5.000. Das brauchen wir da wahrscheinlich nicht. Und wählt dann ein Format, was gegebenenfalls gut komprimiert. Da gibt es vier Formate, die im Internet geläufig sind. Das ist einmal das JPEG-Format, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Ne? Da kann man auch die Komprimierung schön einstellen. Es gibt dann das PNG-Format, wo auch relativ klein wird. Vorteil vom PNG-Format, ihr könnt hier einen transparenten Kanal mit dazu nehmen, habt dann eine Transparenzebene mit drin. Außerdem kann PNG auch verlustlos komprimieren. Dann habt ihr das GIF-Format, das findet ihr auch noch relativ häufig, ist von der Qualität das Schlechteste, hat aber den Vorteil, dass es Animationen abbilden kann, ne? Finden wir auch relativ häufig im Internet. Und ein weiteres Format, was eigentlich Google absolut bevorzugt, was aber tatsächlich relativ selten verwendet wird, ist das WebP-Format. Das ist ein Format, wo das Bild wirklich ganz speziell von seinen ganzen Eigenschaften fürs Internet gemacht wird und auch sonst gar nicht so verwendet werden soll. Findet man aber tatsächlich noch relativ selten, aber das wäre das Idealformat, was ihr verwenden könnt. Macht auch schöne kleine Bilder mit einer extrem hohen Qualität. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt, wenn ihr jetzt so, wie wir es eben mit dem Beispiel der Speisekarten hatten, ne, da kann man davon ausgehen, das ist ein Restaurant oder ja, irgendein gastronomisches Unternehmen. Das hat ja dann regionales Einzugsgebiet. Wenn ihr Fotos macht, Google liest auch den Geotag bei Bildern aus. Wo ist dieses Bild tatsächlich entstanden? Und wenn ihr jetzt zum Beispiel Innenaufnahmen von euren Räumlichkeiten macht, ihr zeigt euren Eingang, ihr fotografiert eure Speisekarte, fotografiert Gerichte von euren Restaurant, dann achtet darauf, dass diese Geodaten erhalten bleiben. Die werden nicht immer, wenn ihr Bilder konvertiert, dann kann das sein, dass die verloren gehen. Achtet darauf, dass die erhalten bleiben, weil Google das dann auch eurer Position in eurer Straße, in eurem Ort entsprechend zuordnen kann und dass dieses Local SEO, nennen wir das dann, das Local SEO letztendlich unterstützt. Da sind schon viele Dinge, Andreas, an die man da irgendwie denken muss, ne?
Aber wenn man sich das mal zur Angewohnheit macht, das vorher zu bedenken, also bevor ich ein Bild hochlade, gleich mal gucken, wie groß ist es, hat es einen gescheiten Dateinamen, was sollte ich zu diesem Bild üblicherweise noch dazu schreiben, und man macht das mit der Zeit richtig als Routine, dann ist es gar nicht so schwer. Ich muss nur dran denken. Lästig ist es, und wir haben das schon bei Kunden gehabt, die haben dann irgendwie 300 verschiedene Bilder auf der Webseite, weil sie, was weiß ich, Reiseveranstalter zum Beispiel sind. Man muss das dann im Nachhinein alles ändern, und das ist eine Fleißarbeit, die quasi keinem Spaß macht. Heute könnte man jetzt für einige Dinge KI mit dazuziehen und sagen, verkürze mir mal den Text oder gib mir mal eine griffige Beschreibung. Aber vor ein paar Jahren hat man das alles noch ganz per Hand gemacht, und das ist eine lästige Arbeit, die man sich ersparen kann, wenn man es gleich sich angewöhnt, richtig zu machen. Das heißt, die Bilddatei heißt dann reife Bananen aus Indien und nicht IMG 4711 Final 2 und dann kommt vielleicht noch die Pixelgröße, Höhe mal Breite dazu. Klar, ihr wisst, was da drauf ist, vielleicht, hoffentlich, aber niemand anders.
Ja, zu diesem On-Page-Content, Text, Bild, was wir jetzt gesagt haben, vielleicht noch ein Hinweis, nicht, dass das falsch verstanden wird, weil das kann dann auch nach hinten losgehen, übertreibt's aber bitte nicht bei diesen Optimierungsthemen, ne? Also nicht jedes Bild muss dann Bananen aus Indien heißen, wenn ich Bananen aus Indien verkaufe. Wenn ihr das bei jedem Bild macht, aber am Ende dort gar keine Bananen drauf sind, sondern das irgendein Zertifikat, ein Siegel, Nachhaltigkeitssiegel etc. ist, und jedes Bild das hat, dann wird Google sagen, ihr habt's ja nicht mehr alle, ne? Und das heißt Abstrafung an der Stelle. Das heißt, dann werdet ihr runtergerankt wieder, wenn Google das Gefühl habt, ihr habt das alles nur aus SEO-Gründen gemacht. Eigentlich muss es einigermaßen natürlich bleiben, ne? Und dann werdet ihr ein Firmenlogo wahrscheinlich haben, und das Firmenlogo heißt bitte nicht Bananen aus Indien, sondern das ist Firmenlogo meiner Firma Marke XYZ. Bleibt da einigermaßen natürlich, achtet nur darauf. Ein Keyword, was ihr gar nicht vorhanden habt, zu dem werdet ihr halt auch nicht gefunden, ne? Sondern ihr müsst schon ein bisschen darauf achten, dass das auch inhaltlich passt. Ich glaube auch grundsätzlich, wenn ich eigentlich gute Texte und wenn ich mir über diesen Text und den Inhalt Gedanken gemacht habe, über meine Zielgruppe, welchen Nutzen, dann kann da gar nicht so viel schief gehen. Ja? Vieles von den Dingen ist wahrscheinlich dann auch schon gegeben von dem, wie wir jetzt gesagt haben, wenn ihr da einen ordentlichen Text geschrieben habt. Es gibt noch so ein paar Sachen, die ihr eigentlich auf der Webseite nachher gar nicht seht, aber an die solltet ihr auch denken, weil Google dort einen großen Fokus drauf hat. Und zwar ist das bei den Webseiten, ist es der sogenannte Title und die Meta-Description. Das sind im Prinzip Dinge, die stehen nur in HTML. Wenn ihr euch mal so einen HTML-Code von der Webseite anschaut, dann werdet ihr das auch finden. Das ist ganz oben im Header steht das. Und der Titel ist im Prinzip ähnlich wie die H1, beschreibt eigentlich, um was geht's hier eigentlich auf dieser Webseite. Und die Meta-Description ist dann nochmal ein bisschen eine ausführlichere Beschreibung. Das sind beides genau die Textelemente, die ihr nachher auch in der Suche bei den sogenannten SERPs wiederfindet. Der Titel ist im Prinzip das, was groß und fett in der Suche steht. Und die Meta-Description ist das, was klein unten drunter steht. Zumindest ist es von euch die Empfehlung, als Google das zu machen. Ob Google das dann so macht, ist immer noch offen, aber das ist eure Empfehlung, das zu tun. Google wird aber hier auch genau drauf schauen, was steht denn eigentlich hier drin und was geht's denn auf der Webseite, einmal über den Titel und einmal über diese Beschreibung. Also das wäre vielleicht noch neben den eigentlichen Inhalt, der optimiert wird, Bilder, Texte, auch nochmal zu berücksichtigen, dass man das ausfüllt. Es gibt wahrscheinlich hunderte von verschiedenen Faktoren, auf die Google drauf schaut. Ne? Die einen sind ein bisschen wichtiger, die anderen sind ein bisschen weniger wichtig. Wir haben jetzt keine hunderte, war vielleicht, wenn es hochkommt, ein halbes Dutzend Dinge, die wir besprochen haben. Aber ich glaube, das sind schon Dinge, die einfach schwergewichtig sind, ne? Wo man sagt, okay, wenn die nicht erfüllt sind, dann brauchen wir uns über die anderen, über den Kleinkram vielleicht gar nicht zu gucken. Ne? Also Seitenladezeit, das hängt mit Bildern zusammen, kann aber auch andere technische Dinge haben. Prüft das mal so ein bisschen, wie schnell eure Seite denn tatsächlich lädt. Da gibt es Tools zum Beispiel auch von Google, Google Page Speed, mit denen ihr einfach mal schauen könnt. Lädt die Seite in einer akzeptablen Zeit, da kriegt ihr auch eine Einordnung von Google, ob Google die Seitenladezeit okay findet oder nicht okay findet. Das kann man da mal mit prüfen. Am Ende muss es Google verstehen, was auf eurer Seite ist. Dazu gehören auch solche technischen Dinge wie Title und Meta Description. Und der Inhalt muss dann auch für die Zielgruppe passen. Ne? Und da sind wir dann beim Thema H1, Bilder etc.
Zu dem Titel und der Meta Description, der Meta Beschreibung noch ein Hinweis. Google sagt selber, wir schauen vor allem auf den Titel. Der User schaut vor allem auf die Description. Warum? Weil in der Description einfach schon mehr Inhalt steht. Das hat etwas damit zu tun, wie Google seine Suchergebnisse präsentiert. Das heißt, verwendet im Titel, wenn ihr für einen großen Bildschirm optimiert, nicht mehr als 70 Anschläge. Das heißt, 70 Buchstaben inklusive Leerzeichen. Auf dem Handy wird natürlich noch weniger angezeigt. Und verwendet für die Description so um die 150 Anschläge. Ich weiß, es gibt eine ganze Menge Website-Programme, da stehen statt den 150 noch 300 oder 350 drin. Das war mal der Versuch von Google, dieses Feld auszuweiten und auch größer abzubilden. Davon sind sie aber wieder abgekommen, also lasst euch nicht verleiten. Das Textfeld nimmt viel Buchstaben auf, aber angezeigt werden zum Schluss in der Suchmaschine eben maximal 150 Zeichen und dann wird abgeschnitten und dann kommen drei Pünktchen. Und jetzt wisst ihr, warum. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr auf unserer Webseite seid. Ein ganz blöder Einstiegstext ist, der steht nämlich dann im Zweifelsfall auch bei Google, weil Google nichts anderes gefunden hat. Und dann fangen die halt beim Anfang an und das ist nicht gut. Sprecht eure Leute direkt an. Bietet ihnen einen Nutzen, wenn ihr sagt, am besten ist, ihr ruft an, dann schreibt ruhig in die Meta-Description schon eure Telefonnummer rein. Versucht diesen Text wie einen Mini-Verkaufstext zu gestalten und dann weiß der User auch, warum lohnt es sich höchstwahrscheinlich auf eure Seite zu klicken.
Call to Action, Call to Action, Call to Action gehört definitiv in eine Meta-Beschreibung mit rein. Jetzt hier klicken und unsere neueste Speisekarte entdecken. Ne? Dann wird auch eher geklickt, als wenn ihr nur schreibt, wir haben unsere neue Speisekarte online. Danke für die Information. Jetzt klicken, weiß ich, was letztendlich zu tun ist. Vielleicht noch eine Sache, die mir noch einfällt, die auch relativ hoch von Google gewertet wird, ist so ein bisschen die Ordnung auf eurer Webseite. Achtet auf 404-Fehler. Wenn ihr Verlinkungen auf der Webseite habt, die bei euch zu einem 404 führen, das mag Google gar nicht. Also mal abgesehen davon, dass die Seite, die ihr eigentlich optimieren wollt, natürlich kein 404 irgendwie produzieren darf. wird es aber auch nicht gerne gesehen, wenn die Seite vor Fehlern nur so strotzt. Das wird immer relativ hoch negativ angebewertet. Da gibt es dann auch Tools, je nachdem für welches Content Management. Die finden solche toten Links automatisch und informieren euch, wenn 404 auftauchen. Das passiert, wenn man dann nicht, also da muss man schon sehr akribisch dann auch sein. Ne? Ihr nehmt jetzt irgendeinen Blogartikel offline, denkt nicht dran, dass ihr den an 5 Stellen irgendwie auf eurer eigenen Webseite verlinkt habt, wisst auch gar nicht mehr, wo ihr ihn genau verlinkt habt. Das ist gar nicht so einfach, das dann rauszufinden. Wie gesagt, da gibt es Tools, die das machen. Aber achtet so ein bisschen darauf, dass ihr keine internen 404-Fehler produziert. Klingt erstmal so, ja, wie kann denn das irgendwie passieren? Aber ja, ihr nehmt eine Seite raus, ihr ändert sie ab, ihr ändert irgendwas an der URL-Struktur und denkt nicht daran, dass es dafür auch ganz viele inhaltliche Ankerlinks gibt, die gesetzt wurden und zack, habt jetzt ganz viele 404-Fehler bei euch auf der Seite.
Sehr gut. Rechtschreibung ist auch so ein Thema. Also es geht nicht nur um das technisch Korrekte, es geht auch tatsächlich um das sprachlich Korrekte. Google kann sehr gut Rechtschreibung in ganz, ganz vielen Sprachen und euch werden natürlich hin und wieder mal einen Tippfehler verziehen. Das ist gar kein Thema. Aber wenn Google merkt, hier ist echt schlampig gearbeitet worden, dann macht es auf euren Leser keinen guten Eindruck. Aber Google merkt es eben auch und sagt, das ist keine sonderlich gepflegte Seite. Und wenn dann auch noch Links ins Leere führen, dann verliert Google die Lust dran, weil sie wissen, der Leser wird auch die Lust daran verlieren. Und deswegen nochmal anfangs schon gesagt, eigene Brille absetzen, Userbrille aufsetzen und Google weiß ziemlich genau, was mögen User und was mögen sie nicht. Und danach wird beurteilt.
Thema Rechtschreibung, Grammatik, Stilfragen. Das finde ich ist zum Beispiel, da kann man das nochmal mit ins Spiel bringen. Das ist etwas, was ihr super inzwischen über KI lösen könnt. Ne? Und da macht ihr auch gar keine Kompromisse mit der KI. Wenn ihr sagt, ich habe jetzt hier einen fertigen Text und möchte, dass der gegebenenfalls nochmal gegengelesen wird, im Sinne von, jemand prüft mich auf Rechtschreibfehler, jemand prüft meine Grammatikfehler, jemand prüft auf Ausdrucksfehler, gegebenenfalls auch, ist der Text gut lesbar oder ist er nicht gut lesbar? Das könnt ihr wirklich sehr einfach mit einer KI machen, weil es hier nicht um die Inhalte an sich geht, die KI erzeugt, sondern einfach nur um Form und Stilmerkmale. Das würde ich tatsächlich heute fast immer machen, zu sagen, ich jag den Text einfach nochmal komplett durch ChatGPT oder eine der anderen KIs entsprechend durch und lasst das nochmal Fehler, Grammatik, Stilfragen nochmal korrigieren. Wir sind gerade dabei, tatsächlich kann ich gerne mal in einer der nächsten Ausgaben berichten, wenn ich da mal ein Ergebnis habe. Wir testen es momentan relativ ausführlich mit kompletten Tracking und Daten. Wie reagiert Google eigentlich auf solche Texte, die wir dann nochmal vereinfachen lassen durch die KI? Also die Problematik ist eigentlich immer, wenn so ein Unternehmen über sich, von sich Texte schreibt, die sind immer relativ schwer lesbar, zumindest. Also es gibt so verschiedene Methodiken, mit denen man das rausfindet. Es gibt so die Wiener Sachformel, die dort angewendet wird. Es gibt auch den Flashrank, der da angewendet wird. Da guckt man halt im Prinzip, wie lang sind Sätze, wie verschachtelt, welche Wörter, hatte ich vorhin schon gesagt. Und das kann man verhindern, die kann man vereinfachen durch die künstlichen Intelligenzsysteme. Und das testen wir momentan mal aus. Was bedeutet das eigentlich nachher für so einen Text? Wie viel besser wird die Lesbarkeit auch im Sinne der Wiener Sachtextformel oder des Flashranks, wenn wir das mit KI machen? Also sind wir momentan dran. Berichte ich vielleicht einfach mal in einer der nächsten Episoden am Rande, was da rausgekommen ist.
Sehr schön. Abschließend sei noch gesagt, auch euer Social-Media-Engagement trägt natürlich zu SEO bei. Und wenn ihr Bewertungen habt, dann sollten die sinnvollerweise auch auf der Website erscheinen. Wir selber bei den Heldenhelfern haben am Anfang den Fehler gemacht, dass wir einfach nur Bewertungen auf einer extra Seite gesammelt haben. Das war zwar schon ein guter Anfang, bis dann ein Kunde von uns sagte, setz doch die passenden Bewertungen unter das passende Produkt. Also du bietest ein Seminar A und ein Webinar B an, dann gib doch deine Bewertungen direkt unter diesen Produkten an, die dazugehören. Und das vielleicht noch als abschließender Hinweis. Ja, und dann, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe die Uhr überhaupt nicht im Kopf, Stefan.
Ja, wir sind natürlich drüber, war auch zu erwarten, natürlich, dass wir drüber waren. Und eigentlich habe ich das Gefühl, wir könnten auch noch ewig weitersprechen.
Ja.
Das Thema SEO kann schon sehr komplex sein. Ich glaube, so als Fazit kann man sagen, wenn ihr darauf achtet, dass ihr gute Texte für Menschen schreibt irgendwie, dann werden wahrscheinlich schon relativ viele SEO-Thematiken beherzigt sein. Wie gesagt, es gibt noch so ein paar technische Dinge, die man irgendwie anwenden kann und immer daran denken, Google sieht ein bisschen mehr als der Nutzer. Dateinamen, zum Beispiel von Bildern, hat Andreas angesprochen. Aber da seid ihr auf einem ganz guten Weg. Wenn ihr es wirklich ernst meint oder noch ein Stück besser werden wollt, dann müsst ihr euch vielleicht tatsächlich an eine SEO-Agentur, an einen Experten wenden. Ihr könnt auch gerne den Andreas fragen, ihr könnt auch gerne mich fragen. Den einen oder anderen SEO-Tipp hätten wir sicherlich auch noch, der jetzt hier nicht keinen Platz gefunden hat. Aber ich glaube, so die Essenz, so das Grobe, na, das haben wir, Andreas, oder?
Denke ich auch.
So, wollen jetzt, wir noch picken?
Na klar, wollen wir noch picken. Und ich habe euch gleich zwei Picks heute mitgebracht, weil Norbert ja seinen Pick nicht abgeben kann. Wer einen schnellen Überblick haben möchte, wie viel H1 habe ich auf meiner jeweiligen Seite, wie viel Bilder, wohin führen die Links und ähnliche Dinge, der kann ein kleines Plugin verwenden. Ich verwende es in dem Google Chrome Browser und das heißt SEO Meta in One, also als Ziffer 1 geschrieben, in One Click. Und SEO Meta in One Click begutachtet die Seite, die gerade im Browser offen ist und sagt dann, du hast so und so viel H1, H2, H3 Überschriften, die werden sogar gezeigt, müsst ihr gar nicht lange suchen. Was ist mit Bildern, was ist mit Texten, was ist mit Links und. Sehr hilfreiches Tool, kostet nichts und gibt euch ganz schnell einen Überblick, könnt ihr euch viel Zählerei ersparen. Und das Zweite fiel mir gerade noch ein, weil Stefan das eben von den Texten und dem Textlevel oder Textschwierigkeiten, weil er darüber gesprochen hat, DeepL ist euch wahrscheinlich ein Begriff, was die Übersetzungen angeht. Und es gibt mittlerweile KI-gestützt ein DeepL Write, also für Schreiben. Und dort könnt ihr Texte eingeben und nicht nur das Sprachniveau bewerten lassen, sondern auch vereinfachen lassen. Bis hin zu, bring das mal auf das Sprachlevel von Deutschlernenden, die Level B1 haben. Und dann weiß eine solche KI, was für ein Wortschatz da vorausgesetzt wird. Und da kriegt man schwierigere Texte durchaus in leichter verständliche Texte umgewandelt, ohne den Inhalt zu verändern.
Ach, wie sehr schön. Da hänge ich mich einfach nochmal mit dran. Und DeepL ist übrigens auch als Übersetzungstool grandios. Also da hängt jeden Google Translator um Längen ab, weil auch hier nicht nur beim DeepL Write, sondern auch bei DeepL bei der Übersetzung die KI im Hintergrund werkelt und der Unterschied ist ganz einfach, Google hat halt ein Wörterbuch und hat Grammatikregeln, auf Basis dessen versucht Google zu übersetzen, wird natürlich auch immer besser, werden sie auch mit Sicherheit irgendwann umstellen mit ihren KI-Ambitionen, aber DeepL ist halt wirklich, erkennt den Text, versteht den Inhalt und gibt diesen Inhalt einfach in einer anderen Sprache wieder, ne? Da geht's nicht drum, irgendwie so Wort für Wort zu übersetzen, sondern einfach, was ist der Inhalt und wie ist der, also wirklich grandios, selbst eigene Marketingaussage bei DeepL ist, wir sind 6-mal präziser als Google Translate, was auch immer das bedeutet, 6-mal präziser, das würde ich jetzt nicht mitgehen, 6-mal, aber die sind schon von der Qualität deutlich drüber. Also DeepL Write, super Tipp, klasse. Ich habe auch noch einen dabei. Wir haben jetzt über KI wieder gesprochen, Text-KI, Texte überarbeiten lassen. Wahrscheinlich kennt ihr alle ChatGPT, zumindest habt ihr schon von gehört, vielleicht habt ihr auch erste Gehversuche bei ChatGPT gemacht, vielleicht arbeitet ihr auch schon jeden Tag irgendwie mit ChatGPT. Ein Problem bei ChatGPT, Google, Gemini und Copilot ist immer, es sind US-Produkte. Wir sind immer ein Stück weit hinten nach in Europa, das heißt bei Google haben wir das besonders gespürt, dass wir gegebenenfalls bestimmte Features erstmal so 2-3 Monate später bekommen als der Rest der Welt, weil Google sagt, Datenschutz weiß ich nicht so recht. Ob wir das in Europa direkt launchen. Und das zweite Thema ist, wir sind immer in diesem DSGVO-Thema drin. Was dürfen wir dort reinschreiben? Ist es problematisch, wenn ich das mit erwähne? Lernt die KI da draus? Kommt das in das Gehirn der KI mit rein oder bleibt das trotzdem nur in meiner Session? All das sind immer wieder Fragen, die in der Praxis dann entsprechend auftauchen. Und da würde ich euch gerne eine KI mitgeben, bei der wir all diese Probleme nicht haben. Und das ist Mistral.ai. Mistral.ai, habe letztens auch einen Vergleich irgendwo gesehen, ist noch nicht so gut wie ChatGPT, aber schlägt momentan noch Google Gemini um Längen. Also ist, sage ich mal, auf dem zweiten Platz momentan, was diese KIs angeht. Und das Besondere daran ist, es ist ein französisches Unternehmen. Das heißt, es kommt aus Europa. Und das ist natürlich total spannend, weil hier gegebenenfalls das Thema Datenschutzgrundverordnung und auch das Thema, wann bekommen wir irgendwelche Updates in Europa, hier wahrscheinlich kein Thema sind. Also das mit den Updates ist sicherlich kein Thema. DSGVO würde ich trotzdem nochmal prüfen, ist aber vielleicht tatsächlich einfacher zu handhaben, als das bei den US-Produkten ist. Also
mais Mistral. Il est nécessaire de parler français, naturellement.
Sehr gut.
Sonst funktioniert es nicht.
Nein, sie ist natürlich
die funktioniert auf Englisch, natürlich,
die Oberfläche. Also das ist ganz witzig, die haben auch eine deutsche Oberfläche und die spielen aber so ein bisschen mit der französischen Herkunft. Das ist schon ganz süß gemacht. Also schaut euch mal an, Mistral.ai. Vielleicht ja der ChatGPT-Konkurrenz aus Europa. Ich fände es ja super, wenn wir in Europa da auch irgendwie was hätten, wo wir sagen können, hey, da sind wir ganz, ganz vorne mit dabei. So, jetzt haben wir statt 30 Minuten 45 gemacht. Es tut uns leid, wenn wir euch jetzt von irgendwas abgehalten haben. Aber vielleicht hat es ja trotzdem den einen oder anderen Impuls gebracht.
Naja, vor allem, wenn ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid, wird es euch offensichtlich interessiert haben. Wenn ihr es grandios fandet, dann sagt es bitte weiter auf den Social Media Kanälen, in euren Newslettern, in Gesprächen, wo immer ihr mit Menschen zusammentrefft. Empfehlt gerne die Marketing Masterminds weiter. Und ja, wir schauen jetzt mal zu, dass wir in 2 Wochen den Norbert wieder ins Boot holen.
So machen wir das. Gerne auch Bewertungen in Form von vielen, vielen Sternen nehmen wir auch gerne an. Oder Feedback im Sinne von, was sollten wir für Themen vielleicht mal behandeln? Was interessiert euch eigentlich? Haben wir vielleicht was Falsches erzählt? Dann korrigiert uns auch gerne. Also gerne Feedback gegeben. Wir kommunizieren liebend gerne mit euch. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. In 14 Tagen hören wir uns wieder. Dann hoffentlich vielleicht mit Norbert, aber auf jeden Fall mit dem Andreas.
Dann macht es gut bis dahin. Bleibt neugierig und heldenmutig.
Und auch von mir viel Erfolg bei euren Projekten. Bis dahin. Ciao, ciao.